Ich möchte beten zu Anfang. Vater im Himmel, du hast uns dein Wort geschenkt und dein Wort ist uns Heilung, ist uns Leben, ist uns Licht auf unserem Weg. Es verändert uns, es macht uns neu und dafür danken wir dir und wir bitten dich von Herzen, dass du diesen Morgen in deine Hände nimmst und ihn segnest, so wie es dir gefällt. Amen. Mose, ein Freund Gottes. Mose, das haben wir in der Einleitung gehört, ist ein ganz einmaliger Mann. Mose hat in der Geschichte des Volkes Israel, aber auch in der Weltgeschichte eine Bedeutung, die mit Ausnahme von Jesus Christus seinesgleichen kaum zu finden ist. Obwohl Paulus derjenige ist, der das Wort Gottes vollendet hat und als Nationenapostel für den Leib Jesu Christi zuständig war, der ja über Israel steht, liegt die Bedeutung des Paulus vielmehr im Verborgenen, im Gegensatz zu Mose. Die Welt, das Volk Israel und auch viele christliche Theologen haben Paulus nicht wirklich verstanden. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Mose hingegen, als der Übermittler der Tora, die fünf Bücher Mose, wurde nicht nur für das Volk Israel eine geistliche Grundlage, also die Tora, sondern er hat durch die Tora auch die Grundlage für viele Verfassungen und Gesetze in der Welt, hat sie auch übermittelt für viele Verfassungen und Gesetze in der Welt. Mose war der erste große Führer des Volkes Gottes. Er führte Israel in die Wüste und zwar 600.000 Mann ohne Frauen und Kinder. Man stelle sich das vor, 600.000 Mann. Also dieses Volk war zwischen 1,5 bis 2 Millionen groß und eine solche große Menge führte Mose in die Wüste. Nur schon diese Größe zeigt uns, welch gewaltiges Unterfangen diese Aktion war. Ohne ein absolut tiefes Vertrauen in Gott wäre eine solche große Aktion absolut undenkbar. Stellen wir uns einmal vor, wir hätten die Verantwortung über 2 Millionen Menschen, die in die Wüste marschieren. Das bedeutet einen täglichen Bedarf von mindestens 500 Millionen Liter Wasser. Das entspricht 5000 Tonnen täglich. Mindestens 750 Tonnen Lebensmittel täglich. Und dies über Monate, letztlich waren es ja dann 40 Jahre, aber zu Beginn wusste dies wahrscheinlich niemand. Dazu kommen noch alle anderen Bedürfnisse und alltäglichen Probleme. Hätte ich als Mose diese Verantwortung übernehmen müssen, ich wäre wahrscheinlich geschmolzen wie ein Schweizer Käse im Backofen. Ja. Also ich glaube, das wäre für mich untragbar gewesen, diese Riesenlast. Und hier sehen wir, an dieser Stelle sehen wir, dass der Herr uns zwar vielleicht eine ganz große Last auferlegen kann, aber er gibt immer, immer die Kraft, auch Dinge zu tragen, die aus menschlicher Sicht rein unmöglich sind. Der Glaubensschritt des Mose ist für uns kaum nachvollziehbar. Wir erahnen nur dessen unheimliche Größe. Nun, sein Werdegang. Ich habe diese Predigt in drei Teile eingeteilt. Die ersten 40 Jahre, die zweiten 40 Jahre und die letzten 40 Jahre. Es ist ja ganz eindeutig, dass das Leben Jesu in drei Abschnitten eingeteilt ist, das Leben des Mose in drei Abschnitte je zu 40 Jahren. Seine Rettung als Säugling im Nil ist an sich schon etwas Einmaliges. Dass er aber als Israelite am ägyptischen Königshof wie ein Prinz aufwächst, ist schon sehr außergewöhnlich. Diese ersten 40 Jahre brauchte Gott, damit Mose auch ein Kenner der ägyptischen Kultur und deren Weisheit wurde. Mose erhielt eine weltliche Spitzenausbildung. Er lernte die ägyptische Wissenschaft und deren Religion ausführlich kennen. Obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte, als Prinz am ägyptischen Hof ein Leben in Saus und Braus zu führen, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte, die Sünde voll auszukosten, hat Mose das nicht getan. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 24 bis 26 eine interessante Aussage, die wir im Alten Testament so nicht finden. Hebräer 11, Vers 24, das berühmte Glaubenskapitel. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Die Schmach des Christus ist ein Reichtum, liebe Geschwister. Ist ein Reichtum. Wenn wir in die Welt hineinschauen, dann sehen wir viele Reichtümer. Und oft, wenn wir dann die schönen Prospekte von den Villen sehen oder von den Ferien oder von den Trauminseln oder was auch immer, dann denken wir, ach, wäre doch das schön. Aber die Schmach des Christus ist ein größerer Reichtum. Glauben wir das? Ob Mose wirklich auch als Arbeiter bei seinem Volk mitgewirkt hat, oder ob er einfach innerlich die Bereitschaft hatte, lieber als Sklave zu arbeiten, als wie ein Prinz in Sünde zu leben, kann man vielleicht nicht so genau sagen, weil uns der Bericht in Exodus 2 keinen klaren Hinweis auf eine Sklavenarbeit von Seiten des Mose gibt. Wir lesen da in 2. Mose 2, Vers 11 bis 12 folgendes. Vers 11 bis 12. Und es geschah in jenen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er zu seinen Brüdern hinaus, sah ihren Lastarbeiten zu, also er hat zugeschaut. Da sah er, wie ein ägyptischer Mann einen hebräischen Mann, einen von seinen Brüdern, schlug. Und er wandte sich hierhin und dorthin. Und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Es sieht hier so aus, wenn man nur diesen Bericht liest, sieht es so aus, wie wenn er als Prinz mal schauen geht, wie es seinem Volk geht, und dann sieht er, wie die Lasten groß waren und wie da ein ägyptischer Sklaventreiber einen Israeliten wirklich diskriminierte, nicht nur diskriminierte, sondern auch plagte, und dann dachte er, das darf doch nicht sein, und er erschlägt ihn. Es sieht also nicht so aus, wie wenn er selber als Sklave gearbeitet hat. Aber ich möchte das nicht ausschließen, es wäre durchaus möglich, dass das Mose nicht geschrieben hat, dass er das getan hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es einfach auch nur die innere Bereitschaft des Mose. Ich möchte lieber Sklave sein, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu erleben. Mose war jung und kräftig und er hatte einen starken Gerechtigkeitssinn. Er sah die Ungerechtigkeit und er dachte, diese Ungerechtigkeit, die muss sofort korrigiert werden. Es geht nicht anders, als dass dieser Ägypter gestraft werden muss, dass er umgebracht werden muss. Also diese Ungerechtigkeit des ägyptischen Sklaventreibers löste in Mose einen so großen Zorn aus, dass er ihn tötete und im Sand verscharrte. Mose wollte Gerechtigkeit und er dachte, er müsse der Durchsetzung des Rechts müsse er nachhelfen. Er müsse das selbst in die Hand nehmen. Gott sah den Glauben des Mose. Den Glauben auf den zeitlichen Genuss der Sünde zu verzichten, das sah Gott und das freute Gott auch. Aber Gott konnte ihn so, wie er jetzt war, noch nicht gebrauchen. Mose brauchte noch zuerst den Weg in die Wüste hinein. Wir kennen ja vermutlich die Aussage des Paulus in Philipper 2,13, wo er sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt das Wollen, als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es bei uns so läuft, bei der Bekehrung legt Gott das Wollen in uns hinein, also indem, dass Gott uns ruft, dass er in uns einen neuen Menschen legt, in uns einen neuen Menschen zeugt, hat er das Wollen des Guten in uns hineingelegt. Nun versuchen wir als junge Menschen aus uns selbst dieses Wollen in die Tat umzusetzen, so wie das Mose vielleicht wollte. Er wollte aus eigener Kraft Gerechtigkeit herstellen und dabei hat er sich sogar versündigt. Und so wollen wir auch oft aus eigener Kraft Gerechtigkeit herstellen und wir schaden der ganzen Sache mehr, als dass es nützt. Ich beobachte immer wieder Gläubige, die haben einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und einen Gerechtigkeitssinn, das ist an und für sich eine gute Sache. Nur etwas dürfen wir nicht vergessen. Die Liebe steht über der Gerechtigkeit. Und ich weiß, was ich sage. Die Liebe steht über der Gerechtigkeit, ist größer als die Gerechtigkeit. Und gerade da, wo wir spüren, hier geschieht etwas Ungerechtes, hier werden wir ungerecht behandelt, muss man sich überlegen, soll ich jetzt auf Gerechtigkeit pochen oder soll ich mich um der Liebe willen übervorteilen lassen? Ich sage nicht, dass man sich immer übervorteilen lassen muss. Es gibt Fälle, wo man auch auf etwas besteht. Paulus hat auch darauf bestanden, dass er ein römischer Bürger ist und dass nicht so mit ihm verfahren werden darf. Hat er auch. Es braucht Weisheit zu erkennen, wo wir uns übervorteilen lassen dürfen und wo wir vielleicht auf die Gerechtigkeit bestehen müssen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir innerlich immer die Bereitschaft haben, uns übervorteilen zu lassen. Denn Jesus hatte diese Bereitschaft total. Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass der einzig Sündlose zur Sünde gemacht wird. Und es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass wir die Sündigen zur Gerechtigkeit gemacht werden, respektive, dass uns die Gerechtigkeit einfach geschenkt wird. eigentlich eine Ungerechtigkeit. Aber es kommt aus der Liebe heraus und das ist viel wichtiger als Gerechtigkeit. Die Liebe übt natürlich Gerechtigkeit, aber es gibt Dinge in unserem Leben, die sind wichtiger, als dass alles gerecht läuft. Und wir sollten ehrlich im Herzen die Bereitschaft haben, übervorteilt zu werden, jederzeit. Auch wenn wir uns nicht immer übervorteilen lassen müssen. Wir brauchen nicht um jeden Preis Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist Christus und das gibt uns die Freiheit, uns übervorteilen zu lassen, um der Liebe willen. Zwischen dem gottgewirkten Wollen und dem gottgewirkten Vollbringen verstreicht oft eine längere Zeit. Ein junger Mensch alles selber in die Hand nehmen will, das gehört auch zum Entwicklungsprozess, ist auch notwendig, aber aus diesem Prozess heraus kommt dann die Erkenntnis, dass man eben nichts aus sich selber machen kann. Und gerade diese Erkenntnis ist notwendig, damit wir in die nächste Stufe hineinkommen können, dass wir uns alles schenken lassen von Gott. Alles. Wir sagen können, ich will mir alles von dir schenken lassen. Und dann beginnt das Wirken des Geistes immer mehr in uns, obwohl wir vielleicht äußerlich immer schwächer werden. Ich will damit nicht sagen, dass ein Jungbekehrter, dass in einem Jungbekehrten die Gnade nicht wirkt, dass Gott nicht in diesem Menschen wirkt. Das habe ich nicht gesagt. Nur ist beim Jungen meistens so, dass er noch mit eigener Kraft vieles tun will, so wie das bei Mose der Fall war. Wir kennen den Hergang, jetzt kommen die zweiten 40 Jahre, der Mord am Ägypter wird aufgedeckt, Mose flieht nach Midian, wieder setzt sich Mose für die Schwachen ein, indem er den Frauen am Brunnen zu ihrem Recht verhilft. Das ist wieder seine Art nach Gerechtigkeit zu schauen, und hier war es absolut auch positiv. Der Vater der Frauen, der Priester von Midian, mit dem Namen Reguel oder Jitro, bietet Mose nicht nur die Gastfreundschaft an, sondern gibt ihm sogar auch seine Tochter Zippora zur Frau. Und hier studiert Mose nicht mehr die ägyptische Hochkultur, hier studiert er 40 Jahre Schafologie. Das ist ein Ausdruck von Manfred Mössinger, der mir so gefällt. Dieses Hochstudium ist etwas sehr Kostbares. Dieses Studium durchlief auch noch ein anderer Führer des Volkes, nämlich König David. Und Mose war etwas ganz Besonderes, David war etwas ganz Besonderes und beide studierten Schafologie. Beide. Ja. Offensichtlich eignet sich dieses Studium sehr gut für angehende Führer des Volkes. Selbst unser Herr Jesus bezeichnet sich als der gute Hirte. Petrus wird als Fischer vom Herrn dazu aufgefordert, die Schafe Jesu zu weiden. Und auch Paulus bezeichnet einige Diener in der Gemeinde als Hirten. Epheser 4,11. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Der Hirtendienst ist ein einmaliger, wunderbarer Dienst. Der Beruf des Hirten wird in der Bibel sehr hoch gehalten. Bevor Mose zum Hirten eines ganzen Volkes bestimmt wurde, hütete er zuerst 40 Jahre die Herden seines Schwiegervaters. Das war eine Zeit der Stille. In dieser Zeit konnte Mose viel nachdenken. In dieser Zeit konnte er beten. Aber er lernte auch, sich um die einzelnen Tiere zu kümmern. Mose musste die Tiere an die Weideplätze führen, dort wo es Wasser gab. Mose musste sie vor wilden Tieren schützen. Er musste sie pflegen und vielleicht auch von Parasiten befreien. Schafe verhalten sich oft kopflos, wenn sie in Panik geraten. Ein Hirte muss seine Schafe zusammenhalten und klar führen. Und Jesus war sogar ein so guter Hirte, dass er sein Leben ließ für die Schafe. 40 Jahre hat er das studiert, 40 Jahre geübt, 40 Jahre sich um diese Tiere gekümmert, sie versorgt, sie gepflegt, 40 Jahre lang Stille in der Wüste, 40 Jahre lang Gebet. Das war die Vorbereitung für den großen Führer des Volkes. Wenn man 40 Jahre lang als Hirte tätig war, hat man sich so an die Ruhe und an die Einsamkeit gewöhnt, dass man kaum mehr ein guter Redner sein kann, so denkt wenigstens der Hirte. Vielleicht hat sich Mose so richtig an dieses Leben gewöhnt, so dass er vielleicht auch absolut keine Lust mehr hatte, etwas anderes zu tun. Er fühlte sich wahrscheinlich nicht mehr zu großen Berufen. Vielleicht dachte er, ja, vor 40 Jahren vielleicht, damals hatte ich noch Energie, damals war ich noch enthusiastisch. Heute möchte ich mich lieber zur Ruhe setzen, in Rente gehen. Ich habe keinen Bock mehr auf Action. Und ausgerechnet dann, im hohen Alter von 80 Jahren, wenn kein Mensch mehr daran denkt, ausgerechnet dann kommt eine Berufung Gottes, die das Leben von Mose noch einmal total umkrempelt. Kennen wir das? Ich denke, ihr, die älteren Geschwister kennen das, dass man sich vielleicht an eine Arbeitsstelle gewöhnt hat oder irgendwie an einen Wohnort und plötzlich kommt etwas in unser Leben hinein und Gott krempelt alles um. Und das ist am Anfang meistens sehr schwierig. Wir haben uns so an die Sache gewöhnt. Alles in unserem Leben verändert sich plötzlich. Der Tagesablauf, die Gewohnheiten, die Kontakte zu den Menschen. Plötzlich wird vieles unsicher. Oder wenn wir wegen einer Operation in den Spital müssen, ins Krankenhaus, und wir da plötzlich einen Monat einfach auf dieser Station liegen und da sind plötzlich Nachbarn, die, mit denen wir alles erleben, die aber eigentlich gar nicht geistlich auf unserer Ebene sind. Plötzlich stellt uns Gott an einen Ort hin, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Und doch ist es gut für uns und es ist gut für die Betroffenen. Es ist so wertvoll, wenn Geschwister ins Krankenhaus gehen müssen. Es ist zwar jedes Mal schwer, jedes Mal. Aber wenn sie ins Krankenhaus gehen müssen, dann ist das eine ganz große Chance, gerade diesen Menschen, die eben daneben liegen, oder mit denen man in Kontakt kommt, mit dem Pflegepersonal, diesen Menschen etwas weiterzugeben vom Brot des Lebens. Und dies alles passiert genau dann, wenn wir uns so gut eingewöhnt haben, wenn wir unser Leben so schön eingerichtet haben. In den vergangenen 40 Jahren hat sich der Charakter des Mose auch stark verändert. Er will nicht mehr aus eigener Kraft die Gerechtigkeit herstellen. Er will keine großen Reden mehr halten. Er fühlt sich nicht in der Lage, ein Volk zu führen. Mose hält sich ganz und gar für ungeeignet, die Aufgabe zu erfüllen, die Gott ihm gegeben hat. Und genau das gehört zum Programm Gottes. Genau dann, wenn wir meinen, ich bin nicht geeignet dazu. Das kann ich nicht. Genau dann kann es sein, dass Gott zu uns sagt, und jetzt sende ich dich in eine neue Arbeitsstelle, ins Krankenhaus, in eine neue Gemeinde. Ich will damit nicht sagen, dass ich diese Gemeinde hier verlassen sollte. Aber manchmal gibt es ja Führungen, dass wir an einen anderen Wohnort gehen müssen, wegen der Arbeit oder was auch immer. Und man denkt, nein, ich will eigentlich gar nicht dorthin. Und genau das gehört zum Programm Gottes. Dann, wenn wir kein Vertrauen mehr in unsere eigene Stärke haben, dann will uns Gott erst recht gebrauchen. Dann beginnt er in uns das Vollbringen. Ich kann mich noch gut erinnern, letztes Jahr, als mir Gott unmissverständlich zu verstehen gab, was er von mir wollte. Er wollte mich in den vollzeitlichen Dienst schicken und ihr glaubt nicht, liebe Geschwister, wie ich mich gewehrt habe. An diesem Nachmittag lag ich in meinem Bett und habe zu Gott gesagt, schicke einen anderen. Ich bin absolut ungeeignet für diesen Job. Ich bin nicht der geeignete Mann dafür. Mir fehlt dies und jenes. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ich bin ein Langsamdenker. Intellektuell habe ich verschiedene Schwächen, ich bin nicht sprachbegabt und was auch immer. Es kamen mir so viele Dinge in den Sinn. Und ich sagte ihm, sende einen anderen, aber nicht mich. Ich sage dir, du hast eine schlechte Wahl getroffen. So habe ich mit meinem Gott gesprochen. Das hat mich völlig durcheinander gebracht. Und dann plötzlich kamen so andere Gedanken in mich hinein, Gedanken von der Seite Gottes. Es war, wie wenn er zu mir sagte, habe ich auch eine schlechte Wahl getroffen, als ich die Schwachen und Elenden dieser Welt auserwählt habe? Habe ich da eine schlechte Wahl getroffen? Habe ich auch eine schlechte Wahl getroffen, als ich den ersten aller Sünder zum Nationenapostel bestimmt habe? Oder habe ich eine schlechte Wahl getroffen, als ich mich für das geringste aller Völker entschieden habe? Habe ich eine schlechte Wahl getroffen, als ich die Stadt Jerusalem erwählte, die schlimmer gesündigt hat als Sodom und Samaria? Habe ich da eine schlechte Wahl getroffen? Ja, eigentlich schon. Aber unser Gott kann es sich leisten. Er kann es sich leisten, Menschen zu rufen, die von Natur aus absolut nicht begabt sind, eine Aufgabe auszuführen. Er kann es sich leisten. Ja, ich war geschlagen wie ein Mose, als Gott zu ihm sagte, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr. Nun, Mose hatte herausragende Eigenschaften, da meine ich nicht die natürlichen Eigenschaften eines Menschen, die ihn stark machen, sondern ich meine damit eine innere Haltung, die seinesgleichen sucht. Wir werden das noch sehen. Bevor wir auf diese wunderbaren Eigenschaften eines Mose eingehen, will ich noch eine kleine Begebenheit am Roten Meer zitieren, die mich jedes Mal ein bisschen schmunzeln lässt. Das Volk Israel steht vor dem Meer und gleichzeitig kommen von hinten die Ägypter und mit einem riesigen Meer, sie sind eingekesselt, es gibt keinen Ausweg mehr, die Situation scheint wieder total ausweglos. Das Volk gerät in Panik und sagt zu Mose, hast du uns deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Sehr zynisch. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen in Ägypten dienen. Es wäre nämlich besser für uns, in Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. In ihrer Panik sahen sie nur noch die ausweglose Situation Und es wurde kein Gedanke daran verschwendet, dass der Gott Israels auch hier wieder ein Wunder tun könnte. Sie haben zwar ihren Gott erlebt in Ägypten, was er getan hat, wie viel Kraft er hat und dass ihm alles möglich ist, das haben sie erlebt. Aber sie haben in dieser Situation nicht den Glauben erfasst, der sagt, auch hier wird uns Gott einen Ausweg schenken. Im Volk war kaum ein Funke Glauben und Vertrauen zu finden. Und die Reaktion und die Antwort des Mose war genau so, wie man es sich bei einem Gottesmann vorstellt. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Es scheint, wie wenn Mose das Volk in einer ganz großen Gelassenheit beruhigt. Mose schien total über der Sache zu stehen, Mose schien nichts mehr aus der Ruhe zu bringen, doch der nächste Vers in 2. Mose 14, Vers 15, gibt uns ein etwas anderes Bild. 2. Mose 14, Vers 15. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Offensichtlich war bei Mose ein inneres Aufschreien da. War es ein Verzweiflungsschrei, bei dem Mose innerlich rief, Herr, was soll ich tun? Oder, Herr, warum finde ich in diesem Volk nie Vertrauen? Oder war es der Schrei, Herr, warum hast du mir eine solch undankbare Aufgabe übergeben? Wie lange muss ich noch warten, bis dieses Volk endlich den Glauben ergreift? Wir wissen es nicht, was Mose geschrien hat, aber irgendwie kam er hier wieder einmal an die Grenze des Belastbaren. Er war innerlich wieder total erschüttert, obwohl er nach außen hin Ruhe und Gelassenheit weitergegeben hat. Diese Episode zeigt uns auf jeden Fall eine Begebenheit, die sich immer wieder abspielt. Staatsoberhäupter, Gemeindeleiter versuchen, eine aufgebrachte Menge zu beruhigen. Sie erscheinen völlig gelassen, aber innerlich kochen sie vor Wut und Frustration. Wir wissen von Mose, dass er eine ganz besondere Beziehung zu seinem Gott hatte. Deutlich wird dies besonders in 2. Mose 33, 11. Wir haben das Kapitel heute schon einmal zitiert, 2. Mose 33, Vers 11. Unser lieber Bruder hat das schon zitiert. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Mose verband eine tiefe Freundschaft mit Gott. Eine solche Freundschaft war aber nur möglich, weil Mose seinen Gott gut kannte. Eine tiefe Beziehung zu Gott ist nur dann möglich, wenn wir unseren Gott kennen, wie er ist, wie er denkt, was seine innersten Motive sind, was seine innersten Beweggründe sind. Wenn wir unseren Gott so geschaut haben, dann kann so eine freundschaftliche, innige Beziehung entstehen. Eine Beziehung wie zwischen Vater und Sohn. Für Mose war Gott kein unnahbares Wesen. Mose hatte bereits einen tieferen Einblick in den Charakter Gottes. Nur Menschen, die eine tiefere Gotteserkenntnis haben, können auch eine solche Beziehung zu ihrem Gott pflegen. Alle anderen, die sehen in Gott einen unbarmherzigen Richter, der jede Sünde sofort verurteilt und straft und die eigentlich noch gar nicht erkannt haben, was die innersten Absichten Gottes sind. Das Besondere an Mose war die Tatsache, dass er die gleiche Gesinnung hatte wie Gott. Dies werden wir bei der nächsten Begebenheit sehen. Mose ist lange Zeit auf dem Berg Sinai und das Volk wird ungeduldig und bittet Aaron, dass er ihnen doch Götter machen sollte. Wir kennen die Geschichte. Und dann in 2. Mose 32, Vers 7 bis 10 lesen wir Folgendes. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinab. Denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun, lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Es scheint, als habe Gott absolut die Geduld verloren. Sein Volk ist so halsstarrig, dass es kaum zu ertragen ist. Welches Volk hat von seinem Gott in so kurzer Zeit so viele Wunder erlebt, so stark die Gegenwart Gottes gespürt und ist so schnell wieder von seinem Gott abgefallen? Welches Volk? Ich kenne keins. Andere Völker haben Götzenbilder angebetet, die kaum etwas ausrichten konnten. Doch diese sind ihren Götzen über Jahrhunderte treu geblieben. Ja, dieses Volk hätte den Tod verdient und dieses Volk war auch für Mose eine riesige Belastung. Wir haben gestern gehört, Mose sagt zu Herrn: Noch ein weniges und sie werden mich steinigen. Jetzt an diesem Punkt hätte Mose sagen können: Ja, ich habe auch genug von diesem Volk. Ja, mein Gott, vernichte es, denn dann kann ich wieder mein ruhiges Leben führen und du machst mich erst noch zu einer großen Nation. Doch Mose verhielt sich anders. Er hatte bereits die Gesinnung Jesu Christi in sich und ist in den Riss getreten. Er hat sich vor Gott für sein Volk verwendet, für das Volk, das ihn beinahe gesteinigt hätte, für das Volk, das ihm so viel Mühe bereitet hat. Vers 11. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Wozu, o Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen: In böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines Zornes und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast. Du hast bei dir selbst geschworen, weil du bei keinem Höheren schwören konntest. Und denen du gesagt hast: Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben. Das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass Gott dem Mose das Angebot der Vernichtung des Volkes nur deshalb gemacht hat, weil er genau wusste, wie Mose reagieren wird. Durch die Aussage Gottes kam das innerste Wesen des Mose zum Vorschein. Es kam die Gesinnung Jesu Christi zum Vorschein. Sie wurde regelrecht aus Mose hinausgepresst. Da Mose auch mit göttlicher Liebe gefüllt war, suchte diese Liebe in Mose nach einer Möglichkeit der Rettung. Und hier sehen wir ein Geheimnis der Wege Gottes. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Diese Liebe wird oft dann besonders stark aktiviert und entfacht, wenn Gott uns in eine tragische Situation hineinführt. Wenn etwas Tragisches abläuft in unserer Familie, in unserer Umgebung, und wenn wir dann die Liebe Christi in unseren Herzen tragen, dann suchen wir nach einer Lösung, dann suchen wir Rettung. Dann ist es uns nicht egal und denken, ach ja, der hat ja nicht gewollt. Der ist ja ungehorsam, der war ungehorsam, der hat sich nie um Gott gekümmert, jetzt soll er mal schauen, wie es weitergeht. Das ist nicht die Gesinnung Jesu Christi. Auch in der Endzeit, wo wir wissen, dass der moralische Zerfall zunimmt, stehen wir Gläubigen in der Gefahr, zu sagen, ja, unsere Gesellschaft, die interessiert sich ja nicht für Gott und sie fragt nicht nach Gott und jetzt kommen die Gerichte. Geschieht ihnen ganz recht, sie sollen mal schauen, wie es weitergeht. Das ist jetzt notwendig. Nein, die Liebe Gottes sucht nach einer Lösung. Sie sucht, sie geht den Einzelnen nach. Diese Liebe wagt sogar dem offensichtlichen Ansinnen Gottes zu widersprechen. Und genau das gefällt unserem Gott, genau das, an einer solchen Gesinnung hat er sein Wohlgefallen. Wann sind wir das letzte Mal vor Gott in den Riss getreten? Für unser Volk, für unsere Regierung, für unsere Nachbarn, für unsere Geschwister, die vielleicht auf dem falschen Weg sind. Wann sind wir das letzte Mal in den Riss getreten? Und haben gefleht vor dem Angesicht Gottes, Herr, schenke doch irgendetwas, das diese Menschen sehen, wo sie hinsteuern. Offenbare du dich ihnen. Oder ist es uns einfach egal, was mit dem Nachbarn geschieht? Er wollte ja nicht gläubig werden, jetzt soll er selber schauen. Wie ist unsere Haltung? Haben wir die gleiche Haltung wie Mose? Haben wir die gleiche Gesinnung wie Jesus Christus, der in den Riss tritt? Wann haben wir das letzte Mal für unsere Regierung gebetet, die gottlos ist? Für sie gefleht? Die Liebe des Mose ging sogar so weit, dass er Folgendes bittet in 2. Mose 32, Vers 30. Und es geschah am folgenden Tag, da sagte Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen, doch ich will jetzt zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung für eure Sünden erwirken. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen, sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünden vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Ich habe noch nie so gebetet, dass ich gesagt habe, du siehst, die Nachbarin, die Alkoholikerin ist, die einmal dich kennenlernen wollte und sich dann doch wieder von dir abgewendet hat. Erbarme dich doch dieser Frau und wenn nicht, so streiche mich aus dem Buch des Lebens. Habe ich noch nicht. Mose war bereit, Gericht und Strafe für sich zu nehmen, um das Volk zu retten oder das Volk sogar in die Gerichte zu begleiten. Mose dachte und handelte wie unser Herr Jesus. Und wen wundert es da noch, dass dieser Mose zu seinem Gott eine tief freundschaftliche Beziehung hat? Seht ihr, liebe Geschwister, wenn wir eine solche freundschaftliche Beziehung zu unserem Gott haben möchten, so eine innige, dann brauchen wir diese Gesinnung, die in den Riss tritt, die sich für andere verwendet. Und wie lesen wir im Timotheusbrief? Vor allen Dingen aber tut Flehen, Fürbitte, Gebete und Danksagung für alle Menschen. Vor allen Dingen. Bevor ihr irgendetwas anfängt zu machen, irgendetwas, fleht für alle Menschen, betet für sie, tut Fürbitte. Wir sollen diese Gesinnung bekommen, diese Gesinnung Jesu Christi. Einer trage die Last des anderen. Und dann werden wir diese innige, freundschaftliche Beziehung zu unserem Gott bekommen. Dann hat er Wohlgefallen an uns, weil wir solche sind, die in den Riss treten. Und nicht nur immer lästern über die Gottlosen. Wen wundert es da noch, dass dieser Mose zu seinem Gott eine tief freundschaftliche Beziehung hatte? Ganz ähnlich hat sich auch Paulus gewünscht, als er schrieb: Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg, für meine Brüder, meine Verwandten, nach dem Fleisch. Das ist die Gesinnung, die unserem Gott gefällt. Amen. Ich möchte beten. Vater, das, was wir gelesen haben in deinem Wort, das können wir nicht aus eigener Kraft. Das kann nur dein Geist in uns, deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herzen. Und gib Gnade, dass wir alles aus unserem Herzen von dir herausnehmen lassen, damit unser Herz in allen Bereichen, in jeder Kammer gefüllt ist mit deiner Liebe. Dass wir aus dieser Liebe herausleben. Dass wir aus dieser Liebe heraus unseren Mitmenschen begegnen, dass sie spüren, dass wir sie höher achten als wir uns selbst. Dass sie merken, dass wir sie wertschätzen. Dass wir das Beste suchen für sie. Dass sie das spüren. Denn ein hochmütiges Herz wird immer bemerkt. Wenn wir ein hochmütiges Herz haben, dann merken das die Ungläubigen. Sie spüren das. Und wir haben keinen Zugang zu ihnen. Herr, gib du Gnade, dass wir hier umdenken, dass wir umkehren, dass wir hier eine neue Gesinnung bekommen, dass wir weg von unserem frömmlerischen Denken kommen. Es ist so not, dass wir, es ist so wichtig, dass wir unsere Menschen, Mitmenschen in unserem Herzen tragen. Gib uns diese priesterliche Gesinnung. Amen.